die Sichel in der Hand. Vielleicht haben manche von euch schon dieses Thema verbunden mit einem Ausspruch aus der Bibel, aus der Offenbarung. Ich jedenfalls möchte euch heute in die Gedankenwelt der Offenbarung führen, in die Gedankenwelt des Johannes, welcher die Offenbarung geschrieben hat. Und dabei ist mir ein Grundgedanke sehr wichtig geworden. Es ist ein durchaus ernster Gedanke, aber ein Gedanke, der nicht nur vielleicht einen gewissen Respekt verdient, sondern der auch eine Aussicht hat, die strahlend und begehrenswert ist. Und so möchte ich euch zu Anfang diesen Bibelvers lesen. Er steht in Offenbarung 14, die Verse 14 bis 20. Johannes war gefangen genommen worden aufgrund seines Glaubens und er hatte es mit Sicherheit alles andere als leicht. Mit hoher Wahrscheinlichkeit nach mussten sie schwer arbeiten, hatten nur eine sehr karge Existenz und das Leben war so, wie man es sich nicht wünscht. Die Träume vom Leben sehen anders aus. Und Johannes hatte auf dieser Insel Visionen gehabt. Er hatte quasi das ganze Weltgeschehen so als inneren Film vor dem Auge gehabt und darüber Buch geschrieben. Und es ist ein so beeindruckendes Zeugnis, dass es Eingang gefunden hat in die Bibel, auch wenn es oft umstritten war, ob dieses schwierige, mystische Buch überhaupt in so eine Bibel gehört, hat man es hineingenommen. Auch wenn es so schwer verständlich ist und für uns oft so schwierig anzuwenden ist. Aber vielleicht können wir heute einen kleinen Ausschnitt mal wahrnehmen und schauen, was kann er uns in unser eigenes Leben hineinbringen, sagen. Ich lese. Und ich sah, und siehe, eine weiße Wolke. Also der Blick des Johannes ging sicherlich gegen Himmel. Und auf der Wolke saß einer gleich einem Menschensohn. Menschensohn? So hat sich Jesus bezeichnet. Der auf seinem Haupt einen goldenen Siegeskranz hatte. Der Siegeskranz zeigt sehr eindeutig, wer im Himmel die Macht hat. Und Jesus wird hier als der bezeichnet, der für das ganze Himmelsgeschehen die Macht bekommen hat, übertragen hat. Und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Also ein König, der erhöht ist und hat eine Sichel in der Hand. Es ist schon lange her, als ich auch einmal eine Sichel in der Hand hatte. Und ich habe damit versucht, mal Gras zu schneiden. Wer kennt eine Sichel von euch? So aus eigener Erfahrung? Ja? Das ist ja gut bekannt. Eine Sichel ist eine Erntemaschine. Ein Erntegerät. Ich habe damit keine sonderlich guten Erfahrungen gemacht. Es ist sehr mühevoll. Aber ich denke, mit ein bisschen Übung und Schärfe der Sichel kann man da schon ganz gute Ergebnisse erzielen. Ich nehme lieber den Rasenmäher oder irgendwelche anderen elektrischen Geräte. Die Sichel zu der Zeit war jedenfalls eines der Erntegeräte, weil die es die Leute benutzten. Und es war klar, wenn Jesus eine Sichel in der Hand hatte, dann stand eine Ernte bevor. Und ein anderer Engel trat aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß. Also aus dem Tempel trat ein Engel hervor, aus der ich übersetze es mal, aus der Befehlszentrale des Höchsten. Da kommt ein Bote und sagt zu dem, der auf der Wolke thront, mit lauter Stimme: Schicke deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde. Und die Erde wurde abgeerntet. Bildlich stelle ich mir das so vor, als wenn dann die Sichel so, in also so um die Erde marschiert. Also selbstständig geworden quasi, eine große Ernte einbringen, nicht mühevoll, sondern sie ist geworfen worden. Da ist etwas mit der Erde passiert, was quasi rund um den Globus ging. Ein globales Geschehen. Wie kann man sich diese Ernte vorstellen? Ich lese weiter. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel hervor, also wieder auf höchsten Befehl. Und auch er hatte eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel, der die Macht über das Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor und er rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lauter Stimme zu und sprach: Schicke deine scharfe Sichel und lies die Trauben des Weinstocks der Erde, denn seine Beeren sind reif geworden. Hier spricht ein Engel aus der Befehlszentrale, also ein Bote, zu einem anderen Engel. Also diesmal ist es nicht der Menschensohn, der auf der Wolke sitzt, der die Ernte tut, sondern ein Engel. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und las den Weinstock der Erde ab und warf die Trauben in die große Kelter des Grimmes Gottes. Kelter ist ja so ein Gefäß, in dem die Weintrauben zermatscht werden, also quasi ausgepresst werden, die Ernte wird verarbeitet und wird zu seiner eigentlichen Bestimmung zugeführt. Hier ist jetzt allerdings eine große Schärfe reingekommen. Die Ernte des Grimmes Gottes. Da wird es dramatisch. Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten. Und Blut ging aus der Kelter hervor bis an die Zügel der Pferde, 1600 Stadien weit. Hier ist von einem sehr furchtbaren Gericht Gottes die Rede. Ernte als Gerichtszeit. Ich habe überlegt, warum spricht der Johannes von diesen zwei Bildern, dass einmal der Menschensohn erntet und einmal der Engel erntet. Und dann habe ich überlegt, was ist der Sinn der Ernte? Der Sinn der Ernte ist ein sehr schöner, einen Reifungsprozess zum Abschluss zu bekommen. Die Ernte ist dazu da, etwas Gewachsenes einzufahren. Eigentlich ein positiver Sinn. Wie kommt dieses Schauderhafte rein? Wir lesen im Matthäus 13 eine Geschichte, die Jesus erzählt von dem Feld, welches gesät wird. Und mitten während dieser Saat wächst, entdecken die Diener Unkraut. Und sie fragen dem Herrn des Feldes: Was sollen wir mit dem Unkraut tun? Sollen wir es jetzt ausreißen, damit das eigentliche Getreide richtig wachsen kann? Und dann sagte der Herr: Nein, lasst alles beides gemeinsam aufwachsen. Und am Ende können wir es besser unterscheiden. Mittendrin im Wachsen sieht man nicht wirklich, was gut, brauchbar oder was schlecht zu verwerfen ist. Lasst es reif werden. Lasst es reif werden. Und dann sortiert das Unkraut extra von dem Weizen. Und das Unkraut wird verbrannt und der Weizen wird eingefahren. Hier spricht Jesus ebenfalls in einem Bild von einer Welternte. Und er macht es deutlich, ja, hier geht es um die Ernte, hier geht es darum, dass Menschen das, was in ihrem Leben gereift ist, abschließen können. Im Sinne, der göttlichen Sicht. Und das getrennt wird zwischen dem, was verworfen wird und zwischen dem, was gut ist. Viele Bilder von Jesus behandeln dieses Thema. Die Ernte, die verworfen wird, weil es Unkraut ist, die drückt den Grimm Gottes aus. Also da erleben wir Gott als einen, der nicht so der liebe Gott ist, der etwas Furchtbares auch in der Ernte bringen kann, vor dem man richtig Respekt haben muss. Das wurde ja auch den Christen oft zum Vorwurf gemacht, dass Christen so gerne drohen mit dem Gericht Gottes und dabei so die schlimmsten Szenarien an die Wand malen. Ich glaube, wir brauchen da nicht drohen. Ich komme gleich noch dazu. Ich möchte aber noch einen Blick auf die andere Ernte werfen. Also bei dieser Stelle sind sich die Ausleger nicht im Klaren. Bedeuten diese beiden Sichelwürfe ein und dasselbe, nur in verstärkter Form, also eine doppelte Aussage ist quasi eine verstärkte Aussage? Oder sind das wirklich zwei unterschiedliche Themen? Ich selber tendiere eher dahin zu sagen, ja, es sind zwei unterschiedliche Ernten. Der Menschensohn, so empfinde ich es, erntet die, die ihm nahestehen. Und vielleicht lesen wir auch deswegen nicht ohne Grund ein paar Verse weiter im Kapitel 15, Vers 2. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt, und ich sah die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen. Und sie hatten Harfen Gottes. Und sie singen das Lied des Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sagen: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger. Ich habe den Eindruck, dieser Vers bezieht sich auf die gute Ernte. Dieses Singen in den, mir fehlen die Worte, himmlischen Hallen, wo es so schön hallt, das ist der elementarer Ausdruck des Lebens. Wenn man irgendetwas zu diesem Leben sagen kann, dann am besten im Gesang. Menschen damals haben den Gesang als ein göttliches Geschenk begriffen und hatten diesen Gesang nur Gott gewidmet. Wir sangen nicht im normalen Leben, nur zu Gott hin. Also nicht alle, aber ich kenne Geschichten, da wurde das so beschrieben und ich fand das interessant. Aha, Gesang ist eine Schwingung. Und ich selber kenne das sehr wohl, wenn man so ein neues Lied hört oder auch ein bekanntes singt und auf einmal geht das so durch den ganzen Körper durch und alles beginnt zu schwingen und in eine Bewegung zu bringen und da helfen keine Worte weiter. Da ist einfach Leben. Kennst das, ne? Leben ist ja immer ein Hin- und Herschwingen. Alles bewegt sich in einem bestimmten Rhythmus. Der ganze Körper bewegt sich in einem bestimmten Rhythmus, in ganz viele Rhythmen untergliedert. Und so ist Gesang ein Ausdruck des ursprünglichen, von Gott gewollten Lebens. Es ist viel mehr als unser kläglicher Gesang hier auf Erde. Aber wir dürfen hier schon viel mehr auch da reinwachsen. In die Gabe des Gesanges. Habt ihr das Lied des Lammes in eurer Seele drin? Wisst ihr, was ich meine? Könnt ihr das verstehen? Das Lied des Lammes, welches nur die singen können, die das Lamm erkauft hat. Was ist das für ein großes Bild? Oh, ich strecke mich aus nach diesem Lied, es zumindest in meinen Gedanken zu formen. Erntezeit. Erntezeit ist ein Zeitabschnitt, der zu Ende geht. Und so wie hier in der Offenbarung ein ganz großer Blick getan wird über die Entwicklung der Menschheit, so empfinde ich, gibt es auch kleinere Abschnitte, in dem das ähnlich funktioniert. Ja, vielleicht sind es genau diese kleineren, für mich besser erfahrbaren Abschnitte, die mir die Richtigkeit dieses großartigen Gedankens zeigen. So zum Beispiel haben Menschen immer wieder auch Kriegszeiten als ein furchtbares Gericht des Höchsten empfunden. Und gerade unser Land ist ziemlich oft Schauplatz furchtbarer Kriege geworden. Erst letztens hatten viele Menschen sich doch, kann man sagen, in Schale geschmissen, den Krieg mit oder gegen Napoleon auch in Szene zu setzen, beim Völkerschlachtdenkmal, haben Menschen das wieder in Erinnerung gerufen. Wie hatten Menschen gelitten, als ein großartiges Ereignis Deutschland in Aufruhr versetzte, die Reformation. Als Luther seinem Gewissen gefolgt ist und ist aufgestanden gegen eine Ordnung, die nicht göttlich war. Und Menschen sind umgekehrt, haben erkannt, dass hier viel Wahrheit dran ist und haben ihr Leben geändert. Viele Fürsten haben das getan. Was war die Folge? Die Folge war eine furchtbare Ernte ungeahnten Ausmaßes. Ein 30 Jahre lang währender Krieg erschütterte Deutschland. Viele Menschen starben. Einmal durch den Krieg selber, einmal durch Hunger, durch Katastrophen, durch Seuchen. Nichts war mehr in Ordnung. Jede Familie hatte Leid. Und nach 30 Jahren waren alle müde. Das war die Reifung eines doch so guten geistlichen Prozesses. Warum muss das so bitter sein? Warum ist scheinbar eine Ernte immer auch so brutal? Ich denke an die beiden Weltkriege des vergangenen Jahrhunderts oder auch die kleineren Kriege zuvor, die Fehden zwischen Deutschland und dem französischen Volk. Wie viel bitteres Leid hat es in Familien gebracht? Und dennoch ist auch so eine sehr schwere Zeit immer wieder auch eine Zeit des Neuanfangs. Und wir stehen jetzt fast 70 Jahre nach Ende des letzten Krieges. Und manchmal frage ich mich, wann wird auch dieser Zeitabschnitt abgeschlossen sein? Es rumort im Kämmerlein. was wird kommen, wenn Gott auch diesen Zeitabschnitt abschließt? Erntezeit zeigt darauf hin, dass das Leben nicht nur einfach so für sich gelebt werden möchte. Wir haben aus den Augen verloren, ich meine mit wir, die Menschen, denen ich begegne, in meiner Umgebung, auf der Arbeit, aus den Augen verloren, dass jedes einzelne Leben einem Ziel dient, einen Sinn dadurch erfährt und auf eine Ernte hinläuft. Leider haben wir es aus den Augen verloren. Denn in dem Augenblick gerät einzelnes Leben wertlos zu werden. Diese Ausprägung hin von dieser großen Weltsicht auf die persönliche Sicht bringt Jesus in dem Gleichnis von den anvertrauten Talenten zum Ausdruck. Jesus erzählt, dass dort ein Herr war, der seinen Diener jeweils mit einem bestimmten Geldvolumen ausstattete. Dem einen gab er etwas weniger, dem anderen etwas mehr und dem nächsten noch ein bisschen mehr. Und dann sagte er, ich gehe jetzt außer Landes und ihr werdet diese Talente für mich verwalten. Und wenn ich wiederkomme, werde ich Rechenschaft fordern. Erntezeit. Und er kam wieder und forderte Rechenschaft. Und dem, dem er viel gegeben hatte, der zeigte vor und siehe da, es hat er sich vermehrt. Und auch beim zweiten, der nicht so viel bekommen hatte, der hatte damit gearbeitet und er hatte Frucht gebracht. Und der dritte, dem etwas weniger anvertraut war, der hatte Angst. Er hatte Angst, irgendetwas könnte schief gehen. Er hat das Geld vergraben, hat es wieder rausgeholt und hat gesagt, du bist ein unbarmherziger Herr. Ich wusste das. Hier hast du deins wieder. Und dann sagte der Herr, und fort mit dir. Warum, wenn du wusstest, dass ich ein unbarmherzig bin, warum hast du das Geld nicht wenigstens zur Bank geschafft, dass es Zinsen bringt? Es wird ganz deutlich, dieses große Weltgeschehen scheint wohl jeder Mensch in sich drin auch zu erleben. Es gibt in uns einen Platz, da ist der Höchste. Im Leben eines jeden Menschen. Ganz verborgen, ganz verschlossen. Und von dort kommt hin und wieder so ein Engel raus und bringt Nachricht. Versucht, Wegweisung zu geben. Und dieser Engel wird so oft wieder weggeschickt. Ich möchte es sehr deutlich bringen in Form von drei Beispielen. Was bereuen wir, wenn unser Leben zu Ende geht? Die australische Palliativpflegerin Bronnie Ware hat darüber ein Buch geschrieben. Das, was alle anderen wollten, einen sicheren Job zum Beispiel, ein geregeltes Einkommen, das wollte Bronnie Ware nicht. Nach Jahren in einer Bank kündigt sie, damals war sie ungefähr kurz vor 30 Jahren, ihre Stelle und zieht durch die Welt. Sie macht erst Station auf einer Südseeinsel, wo sie in einer Bar arbeitet, und dann im Südosten Englands. Und dort arbeitet die Australierin zum ersten Mal in einem Job, in dem sie für mehr als 8 Jahre sein wird. Bronnie Ware wird Palliativpflegerin. Pflegerin für Todkranke, für Sterbende, für die, die ihren Tod kommen sehen oder auch für die, die nichts davon wissen wollen. Und Bronnie Ware begleitet ihre Patienten zu Hause in den Tod und hört in den Wochen und Tagen und Stunden in den Gesprächen mit den Sterbenden stets dasselbe Bedauern und dieselben Vorwürfe. Das Bedauern darüber, nicht das Leben gelebt zu haben, das sie sich gewünscht hatten. Reue angesichts der Entscheidung, die man getroffen oder nicht getroffen hatte. Vorwürfe gegenüber sich selbst, weil diese Erkenntnis erst kam, als es bereits zu spät war. Bronnie Ware sagt, wenn Menschen sterben, kommt eine Menge Furcht und Ärger heraus. Und dieses "Ich wünschte, ich hätte", das kommt auch immer wieder. Sie hat 3 Fälle in diesem Buch geschrieben. Es sind noch mehr, aber ich möchte euch 3 Fälle vorstellen. Der erste Fall mit der Aussage, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Grace, das ist die des ersten Falls, tut jahrzehntelang das, was von ihr erwartet wird. Sie heiratet, kriegt Kinder, opfert sich für ihren Mann und den Haushalt auf. Sie engagiert sich mit ihrer Ehe und begehrt auch nicht auf, als ihr Ehemann sie tyrannisiert. Grace atmet auf, als ihr Mann in ein Pflegeheim eingewiesen wird. Sie dachte, sie könnte danach ein neues Leben beginnen. Doch innerhalb weniger Monate wird Grace todkrank. Sie hadert mit sich und ringt Bronnie, ihrer Pflegerin, das Versprechen ab, sich niemals, niemals von jemand anderem, von dem abbringen zu lassen, was du machen willst. Bronnie gibt ihr das Versprechen. Die alte Frau stirbt. Bronnie sagt, das bedauern fast alle Menschen. Es gibt so viele Menschen, die durchs Leben gehen und die meiste Zeit Dinge tun, von denen sie glauben, dass andere sie von ihnen erwarten. Eine zweite Geschichte hat die Aussage, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Über 15 Jahre wartet Margaret darauf, dass ihr gut verdienender Mann endlich in Rente geht. Als er nach vielen Streitereien einwilligt, blüht Margaret förmlich auf und beginnt hastig mit den Planungen. All die Reisen, die sie all die Jahre zusammen machen wollten. Doch dazu kommt es nicht mehr. Margaret wird krank und stirbt. John sagt, natürlich habe ich meine Arbeit geliebt. Aber wofür? Das wirklich Wichtige. Meine geliebte Margaret habe ich aus den Augen verloren. Auch John bereut, dass er zu viel darauf gab, was sein Umfeld von ihm dachte und dass er zu viel auf seine Karriere gab. Alle Männer, die ich gepflegt habe, haben das gesagt, sagt Bronnie. Fast alle haben zu viel gearbeitet und zu wenig gelebt, weil sie Angst hatten, nicht genug Geld zu verdienen oder ihrer Karriere wegen. Der dritte Fall, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Josef, ein Überlebender des Holocaust, der nach dem Krieg mit seiner Frau nach Australien zieht, realisiert kurz vor seinem Tod, dass er seiner Familie nie alle seine Gefühle gezeigt hat. Ich hätte mir gewünscht, dass meine Familie mich wirklich gekannt hätte, sagt er zu Bronnie. Viele Menschen unterdrücken ihre Gefühle um des Liebensfriedens willen, sagte die Pflegerin. Das führt dazu, dass sich viele in einer mittelmäßigen Existenz einrichten und nie zu dem werden, was sie hätten sein können. Viele Krankheiten, die ihre Patienten über die Jahre entwickelten, rührten wohl daher. Hier sind drei sehr krasse Beispiele, die darüber erzählen, wie Menschen ihre Erntezeit erleben. Das ist Erntezeit. Und das ist bitter zu erkennen, ich habe nicht das getan, was ich hätte tun sollen, was für mich bestimmt war. Ich finde, es macht mehreres deutlich. Das erste ist, wir sprechen von der Endzeit von einem Weltenrichter, Jesus Christus, der diese Welt richtet. Aber wir sehen auch, dass dieser Richter in jedem Menschen selbst drin ist. Jeder hat seinen Richter. Die Schwierigkeit ist nur die, dass es nicht ganz klar ist, wessen Richter ist das? Ist das nun ein Richter, der mir Gutes möchte oder ein Richter, der mich fertig macht? So zum Beispiel gibt es in jedem Menschen einen Richter, der sagt, was normalerweise gut und was böse ist. Zum Beispiel wird Gericht gehalten darüber, was ich gerade tue, ob das öffentlichkeitskonform ist oder nicht. Da gibt es eine Stimme in mir, die sagt, das, was du gerade tust, da belächeln dich die anderen darüber. Das kannst du nicht tun. Woher kommt diese Stimme? Sie ist eine natürliche Schutzstimme. Aber sie ist nicht die Stimme aus meinem inneren Tempel. Diese Stimme darf sprechen, aber sie sollte nie die Herrschaft komplett über mein Leben übernehmen. Da gibt es noch einen Richter in mir, der aus meinem inneren Tempel kommt, der möchte mir sagen, wozu mein Leben bestimmt ist. Und das sind genau die Punkte, die hier beschrieben werden. Da war nämlich dieser Große, der sagt, das kannst du doch nicht tun, du musst dich doch jetzt einordnen, unterordnen, brav sein, du darfst deine Gefühle nicht zeigen, du musst dein Leben aufopfern, du musst arbeiten, Geld verdienen. Da wäre noch eine leisere Stimme zu hören gewesen, wenn man sie hätte hören wollen. Und das ist die Stimme, die aus der göttlichen Kammer kommt. Und gerade um dieses Gerichts willen lege ich uns mit großem Nachdruck ans Herz, diese leise Stimme zu suchen in der Stille. Und auch wenn schon viele Jahre verflossen sind, es tut nichts. Ich habe großen Respekt vor der Erntezeit. Und ich wünsche mir, dass das Leben eines jeden Einzelnen gelingen mag. Aber ich weiß auch, wie unvollkommen ich bin und wie oft ich das Ziel verfehle. Und so stehe ich vor dem Ewigen als ein nicht genügender Haushalter. Ich bin beschämt und traurig. Ich bin unter meinen Möglichkeiten geblieben. Ich habe mich zu oft ablenken lassen. Ich habe das innere Himmelsbild zu oft aus den Augen verloren. Und ich spüre, wie der Richter kommen wird und genau das anklagen wird. Und ich spüre, wie ich dem nicht entrinnen kann. Unausweichlich. Ich bin ein Teil dieses großen Weltgeschehens. Und was sich im Großen abspielt, das spielt sich im Kleinen auch in mir ab. Und wem das deutlich geworden ist, der bekommt so eine Ahnung der Ausweglosigkeit. Was soll ich denn tun, um dieser inneren Stimme gerecht zu werden? Es scheint nicht zu gehen. Ich bin doch nur ein Mensch. Dieser Weltenrichter, der seine Sichel auf die Erde werfen wird und der jedem Menschen nach dem urteilen wird, was er gewesen ist und getan hat, diesem Weltenrichter werde ich gegenüberstehen. Und es gibt immer wieder Momente in meinem Leben, wo ich dieses Gegenüberstehen schon erlebe, wenn so ein Abschnitt abgeschlossen ist und ich ein Stück Rechenschaft darüber gebe. Und dieser Weltenrichter hat das gewusst. Er hat das gewusst, dass Menschen es immer und immer wieder nicht schaffen, dieser inneren Stimme Genüge zu tun, sie zu hören. Und er hat diese ganze Last getragen, diese Gedankenlast getragen. Das genügt nicht. Menschen kommen nicht los davon. Und dann hat er sich selbst als Opfer gegeben. Und dieses Opfer ist so groß, dass jetzt im Leben eines jeden Menschen jeden Tag neu eine Wende einsetzen kann. Das ist das Geschenk unseres Herrn Jesus Christus an jeden von uns. Die Botschaft der Welt ist: Bleib in deiner Schiene, mach das, was die anderen von dir erwarten, folge der Gesellschaft, sei schön brav. Die Botschaft des Herrn ist: Folge der Stimme des Himmels und tu das, wozu der Höchste dich geschaffen hat. Und damit du das kannst, damit du diese Trennung überwinden kannst, dafür ist Jesus gestorben und dafür ist er auferstanden. Und es wird ganz deutlich im 1. Johannes 1, Vers 9, dort sagt der Johannes, ab Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, also Sünde im Klang der Trennung, oder ich habe das Ziel nicht erreicht, ich bin daneben, neben der Spur gelaufen, hat nicht gepasst, das ist einfach keine Beziehung zum Höchsten gewesen. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Und dann kommt der erste Schritt. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, und das Bekennen geschieht in allererster Linie vor dem Schöpfer selbst, dazu möchte ich einem jeden Mut machen, sich zu reflektieren und zu sehen und ehrlich zu sein, das ist nicht gut gelaufen. Da bin ich nicht klargekommen mit etwas. Und das auszusprechen. Und wenn ihr meint, das reicht nicht, dann sucht euch einen Menschen eures Vertrauens, einen Seelsorger und sprecht das aus. Wo ihr denkt, hier liege ich neben meiner Lebensspur. Hier bin ich den anderen, stärkeren Mächten unterworfen. Bekennt eure Sünden. Die Christen damals hatten das sogar so, das war so ganz in der Gemeinde, da hat man quasi die Befreiung in der Gemeinde gefeiert. Da sind Menschen vorgekommen, haben ihre Sünden bekannt Und die Gemeinde hat das wahrgenommen. Wir haben diese Tradition nicht. Sie kann vielleicht auch manchmal Nachteile in sich bergen, aber grundsätzlich ist es eine große Befreiung, wenn man das, was man erkannt hat, es läuft falsch in meinem Leben, auch anderen kundtut und sagt, ich weiß, das ist nicht in Ordnung. Und hier sagt Johannes, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit, Das ist die ganz großartige Botschaft des Christentums über die Jahrhunderte gewesen. Darin hat sie ihre Kraft gehabt. Wir brauchen nicht in diesen alten Zwängen zu hausen und darin zu leben, unser Leben darin zu verschwenden und zum Schluss zu sagen, das war alles Mist. Wir brauchen das nicht. Das ist die Botschaft, die nach außen gehen kann. Mensch, du kannst jeden Morgen neu beginnen. Was, du wirst deine Schuld nicht los. Ich habe gelesen, wenn du sie bekennst vor dem Höchsten, dann ist er treu und gerecht, er vergibt dir. Bekenne sie. Fange jeden Morgen neu an. Und das ist die Botschaft, die mir immer so gut tut. Wenn ich auch selber merke, das hat nicht gepasst, das war nicht in Ordnung. Dann darf ich dieses, was nicht in Ordnung war, bekennen vor dem Höchsten. Und ich spüre, er ist treu und gerecht. Und er vergibt. Und auch eine ganz spannende Erfahrung, es wird die Kraft frei, neue Wege zu beschreiten. Und das ist so großartig, dass ich euch großen Mut machen möchte, in der nächsten Woche die leise Stimme Gottes zu hören. Andere Mächte und Reize, die euch diese Stimme übertönen wollen, einfach mal abzuschalten. Gönnt euch eine Zeit der Ruhe an jedem Tag, wo nichts auf euch einströmt. Hört diese ganz leise Stimme. Und was sie euch sagt, das tut. Dazu möge Gott uns segnen und möge uns das Lied des Lammes in unsere Seele legen.